Okay, so, liebe Leute, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Ich möchte mit euch heute eine Reise unternehmen. Jetzt fragst du dich ja, wohin soll das gehen? Keine Angst, du darfst hier sitzen bleiben. Ihr müsst nicht auf die Straße, noch nicht. Ich will mit euch einfach vom Neuen Testament zurückgehen. Nicht bis zur Entstehung der Welt, das nicht. Ganz so weit gehen wir nicht zurück, aber fast. Und dann werden wir uns da ein bisschen aufhalten. Dann gehen wir durch die ganzen Bücher durch, durch die ganzen Evangelien. Und wir werden dann kurz vor der Offenbarung stoppen. Da ist euer Ziel, unser Ziel. Und wir werden beim Abendmahl landen. Das heißt, heute mal ein klein wenig anderer Ablauf. Wir werden heute das Abendmahl zum Schluss nehmen. Also, lasst uns einfach gemeinsam in diesen Zug steigen. Unser Sohn, unser Jüngster, der fährt im Moment sehr viel mit dem Zug. Deswegen war das so ein Beispiel für mich heute einfach. Lasst uns einfach gemeinsam in so einen Zug hineinsteigen, so einen imaginären Zug. Und dann fängt er so langsam an und dann nehmen wir Fahrt auf. Und es wird immer schneller werden. Es wird sehr gefährlich sein, jetzt abzuspringen und eine rauchen zu gehen. Also ganz gefährlich. Bleib besser sitzen. Okay. Vollbremsung gibt es auch nicht. Es sei denn, der Heilige Geist stoppt mich hier ganz extrem. Aber wir werden in diesen Zug steigen und wirklich Fahrt aufnehmen. Wir werden reingehen in dieses Alte Testament. Wir werden viele Dinge sehen. Das hoffe ich, das bete ich, habe ich gebetet. Und dann werden wir so langsam wieder ruhiger werden, der Zug wird langsamer werden und wir werden genau hier stoppen. Also lasst euch einladen mit auf diese Reise und ich möchte euch einfach bitten, nochmal mit mir kurz zusammen zu beten. Halleluja, Jesus. Herr, ohne dich können wir gar nichts. Herr, ohne dich sind wir nichts, ohne dich haben wir nichts, Herr. Ohne dich haben wir nicht mehr einmal eine Stimme hier, Herr. Jesus, danke, dass du durch deinen Heiligen Geist hier bist. Herr, danke, dass du das schon längst wusstest, dass dieser Tag kommen wird. Herr, ich bete, dass du durch mich redest. Herr, dass gesagt wirst, was du möchtest. Herr, ich möchte nicht von mir aus reden. Herr, ich möchte nicht meine Gedanken, meine Vorstellungen weitergeben, sondern dein Werk soll heute Morgen hier geschehen. Herr, und so bete ich für jeden, der hier sitzt, Herr. Herr, dass er wirklich dabei ist, dass er ein offenes Herz hat, dass er empfängt, dass er diese Saat in sein Herz aufnimmt, dass es aufgeht. Herr, dass es aufgeht. Und ich bete für den Regen des Geistes, Herr, in der nächsten Zeit, Herr. Herr, dass du uns erinnerst an diesen Sonntag. Herr, ich preise dich dafür. Oh, wow, Halleluja. Komm, wir machen Stopp. Amen. Gut, sonst mache ich hier weiter. Das geht nicht. Leute, ich bin total begeistert. Es gab so ein paar Widerstände in den letzten Tagen, die mich hätten beinahe den Pastor anrufen lassen, dass ich nicht predigen kann, weil ich hatte so einen kleinen Auffahrunfall in Berlin gehabt. Deswegen gucke ich manchmal auch so ein bisschen doof hier. Also wenn ich hier so ein bisschen so komisch drehe, dann ich habe noch ein bisschen schleudert da hinten. Aber Gott ist gut. Gott ist gut. Gott hat diese Gelegenheit, wo ich dachte eigentlich, dass mir das nicht passiert, benutzt, dass ich ein richtig gutes Gespräch hatte mit dem, der mir hinten drauf gefahren ist. Es hat ein paar Sekunden, eine Minute gedauert, da waren wir bei Gott. Das war ganz witzig. Das war wirklich witzig. Er hat mich gefragt, sind Sie immer so fröhlich? Ich sage, 90%. Aber warum sind Sie jetzt so fröhlich? Ich sage, ja, was soll ich mich denn jetzt aufregen? Sie haben mir das Auto kaputt gefahren, aber Gott ist gut. Gott ist bei mir, Gott ist mein Mittelpunkt, Gott ist mein Anker. Er guckt mich so an wie so ein, wirklich? Ich sage ja, wirklich. Ich brauche sie hier nicht zur Schnecke zu machen. Wie übersetzt du das? das war für mich so ein Zeugnis, weißt du, dass du einfach in allem, alle Zeit, alle Genüge hast. Und ich habe Gott gefragt, wie soll diese Situation mir zum Besten dienen und für die Leute um mich herum? Wie soll das passieren? Weil sowas ist ärgerlich. Und sowas tut auch ein bisschen weh. Aber Gott hat das Beste draus gemacht. Der junge Mann, der war 25, Student, der hat mir die ganze Zeit zugehört und wir haben eine Dreiviertelstunde gewartet, bis die Polizei kam. Und ich habe ihm von Gott erzählt. Ich habe ihm mein ganzes Lebenszeugnis gegeben. Er stand da, erzählte dann, dass er so bis 17, 18 auch immer gebetet hat und irgendwann aufgehört hat, weil das so abstrakt war für ihn. Er konnte Gott nicht greifen. Und das war für mich so ein Zeugnis. Ich sage, wow, ich sage zu ihm, danke, dass Sie mir reingefahren sind. Und er, was? Ich sage, ja, wir hätten nie dieses Gespräch geführt. Ich sage, das ist wunderbar. Das ist einfach gut. Und jetzt bete ich ihn, er hat mich eingeladen zum Kaffee, wenn ich wieder in Berlin bin. Ich sage, okay, das machen wir. Ich bin gespannt, was Gott tut. Okay, so Leute, es geht jetzt los, es war nicht die Predigt. Schlagt einfach mit mir zusammen mal den Lukas 13 auf. Und zwar werden wir uns mal in den Vers 10 begeben. Wer eigentlich hat denn noch eine Bibel mit von euch? Oh, ein paar. Super, sehr, sehr, sehr gut, sehr gut. Es ist gut, eine Bibel zu haben. Ich meine, Smartphone, wenn du keine WhatsApp zwischendurch so schreibst und so, ne? Aber Bibel geht auch, WhatsApp geht auch. Nein, Handy geht auch. So, Lukas 13, Vers 10. Habt ihr das alle? Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. So, was haben wir für eine Situation? Am Anfang siehst du und liest du, es war Sabbat. Sabbat ist der siebte Tag im jüdischen Kalender, der Tag, an dem du nichts tun darfst. Das heißt, du musst ruhen. Das ist einfach vom Gesetz her so vorgegeben. Das ist auch heute noch bei den strenggläubigen Christen so. Der Sabbat ist ein Tag der Ruhe und für die Familie gedacht. So wie wir das eigentlich auch hier machen. Am Sabbat darfst du theoretisch eigentlich nur zum Gebet gehen, mit deiner Familie etwas unternehmen. Du solltest nicht arbeiten, du solltest nicht telefonieren. Es ist wirklich so, ich wusste das nicht. Und du solltest auch nicht Auto fahren. Jetzt weiß ich auch, warum wir in Tel Aviv am Samstag ankamen und es kam kein Jude uns abholen. Es waren nur die Muslime. Also es war kein jüdisches Fahrzeug unterwegs, ich habe nichts gesehen. Also das war sehr spannend. Sie machen das heute tatsächlich auch noch so. Gut, es war üblich, am Samstagvormittag in die Synagoge zu gehen, so wie ihr das macht. Ihr geht Sonntag in die Gemeinde. Jesus sitzt da und sieht diese kranke Frau. Was macht er? Es tut ihm leid. Und was macht Jesus? Was, er kann gar nicht anders, er heilt sie. So, jetzt müsste man meinen, es ist ja der Tag der Familie, also bin ich mir sehr sicher, sie hatte eine ganze Menge Familienangehörige dabei. Und man müsste meinen, alle freuen sich. Ich meine, 18 Jahre. Stellt euch das mal bitte vor. 18 Jahre. Hattest du schon mal eine Krankheit, die 18 Jahre ging? Nein. Also das ist wirklich was Schlimmes. Es gibt einen Mann hier, dem das überhaupt nicht gefiel. Und zwar war das der Vorsteher der Synagoge. Seid ihr noch alle mit mir in dem Zug? Ihr da hinten auch. Super, klasse, toll. Also, der Zug nimmt so langsam Fahrt auf. Ja, bleibt drauf, springt nicht runter. Der Synagogenvorsteher, dem gefällt das nicht. Und was macht er? Er juckt Jesus an. Er sagt, warum kannst du das nicht in 6 Tagen machen? Du hast 6 Tage Zeit. Du musst das nicht am 7. machen. Und Jesus verteidigt sich hier. Was sagt er im Vers 16? Er sagt, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Vorher sagt er noch, du Heuchler. Also Jesus ist da auch nicht ganz wirklich so nett. Er sagt, du Heuchler. Du nimmst doch auch deine Ziege, dein Esel oder dein Ochsen und gibst ihm was zu trinken. Also hör auf, so zu lügen, dass wir hier, warum soll ich sie nicht heilen? Aber er nennt sie im Vers 16 die Tochter Abrahams, die der Satan gebunden hat. Du hast hier zwei ganz, ganz wichtige Informationen. Du hast hier die Information, dass sie eine Tochter Abrahams ist. Was ja irgendwie nicht ganz logisch ist, weil wir befinden uns ja im Neuen Testament, richtig? So, dann sagt er, der Satan hat sie gebunden. Es ist also hier ganz klar, Jesus definiert ganz klar, woher ihre Krankheit kam. Ja, das ist etwas, was wir vielleicht auch so ein kleines bisschen lernen und verstehen müssen. Wir sehen das auch noch im weiteren Verlauf. Krankheit wird niemals von Gott benutzt, um uns irgendetwas zu lehren, um uns irgendetwas zu sagen. Oh, herzlichen Dank. Super, ganz genau so ist es. Und genau das ist hier auch so. Also der lehrt mich dadurch überhaupt gar nichts. Also Gott, ne? Ganz genau, aber er hat es gewendet. So, klar ist, er nennt sie eine Tochter Abrahams und sie sollte gelöst sein. Steht dort drin. Sie sollte gelöst sein, egal ob Sabbat ist oder nicht. So, jetzt schauen wir uns das an. Warum benutzt er hier den Namen Abraham? Was hat Abraham denn mit dieser ganzen Geschichte eigentlich zu tun? Ich denke mal, unsere Bibelschüler haben ganz bestimmt, die jetzt schon fertig sind, ne? Ihr seid jetzt fertig, richtig? Ihr habt schon eine Idee, wo das jetzt hinführt. Wir schauen uns jetzt mal an, was Abraham mit dieser Abstammung hier zu tun hat. Nicht, dass wir denken, das hat mit uns hier gar nichts zu tun, weil wir spielen hier auch eine Rolle. Geht mit mir mal in den Galaterbrief, in den Galater 3. Merkt ihr, wie der Zug so langsam schneller wird? Merkt ihr das, ja? Also es wird noch schneller werden, ja? ICE sag ich nur, okay. So. In Galater 3, Vers 29, und ich lese hier aus der Hoffnung für alle, gehört ihr, damit meint er uns, aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Wow. Du siehst hier ganz klar, dass er sagt, gehört ihr aber zu Christus. Gehörst du zu Christus? Genau. Wenn du zu Christus gehörst, was bist du dann? Ein Nachkomme von Abraham. So, jetzt schauen wir uns das an. Wir sehen, dass wir in diese Situation hier mit einbezogen sind. Wir sind also auch Nachkommen. Und wir sollten nicht von Satan gebunden sein. Ist das richtig? Richtig. Danke. Mann, meine Band ist super. So, also, was hat Abraham mit dem Ganzen hier zu tun? Wir haben jetzt hier zwei Bibelstellen gehabt, wo dieser Name Abraham erwähnt wird. Wir verstehen, was Jesus damit zu tun hat, mit dieser Situation, mit der Frau. Das kapieren wir, ist richtig? Das verstehen wir. Aber was ist mit Abraham? Warum hat er so eine Bedeutung, dass Jesus ihn hier erwähnt? Jesus sagt das nicht umsonst. Jesus hat nie irgendetwas ohne Grund gesagt. So, also schauen wir uns das an und wir gehen jetzt zurück ins Alte Testament. Schlagt mit mir auf den 1. Mose 12. Wir haben jetzt ein paar Bücher vor uns, ne? Also 1. Mose 12. Abram lebte zu der Zeit bei seiner Familie in Haran. Seine Frau hieß Sarai, er war zu der Zeit also schon verheiratet. Und es gab einen Punkt, wo der Herr zu ihm sprach. Und das lesen wir im 1. Mose 12, gleich ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Gott spricht hier mit ihm und gibt ihm ein Versprechen. Er sagt ihm, ich habe was vor mit dir. Ich habe einen Plan. Ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen. Ich weiß nicht, ob Abraham wirklich an der Stelle kapiert hat, was da auf ihn zukommt. Ich glaube das nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob er das wirklich so schon fassen konnte. Aber was er gemacht hat, im Vers 4, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hat. Das ist für mich schon alleine Predigt, da könnte ich schon eine Stunde drüber reden. Er ging. Das ist etwas, was wir oft nicht tun. Wir hören, wir lesen, aber gehen wir tatsächlich? Gehen wir? Abraham ging. Er vertraute Gott. Zu der Zeit war Abraham 75 Jahre alt, also ich meine ganz nicht mehr ganz so knusprig, also schon etwas älter. Er ging, nahm alles mit sich. Abraham hatte zu der Zeit schon wirklich viel. Er hatte viel Tiere, er hatte eine Frau, das ist schon mal sehr viel, ne? Und er glaubte Gott und er ging. Die Geschichte geht so weiter, dass es dann eine Hungersnot gab auf dem Weg dort, wo er dahin ging, nach Kanaan. Und er musste nach Ägypten reisen. Wir schauen uns also jetzt so ein ganz kleines bisschen mal die Biografie von Abraham an, damit wir den Hintergrund verstehen, was das eigentlich für ein Mann war. Abraham musste dann nach Ägypten, einfach weil er nichts mehr zu essen hatte. Und er hatte dann ein kleines Problem. Er hatte eine ziemlich alte Frau. Ja, die war jetzt auch nicht mehr so jung. Aber trotzdem war die wunderschön. Das finde ich toll. Möchte ich auch sagen. Ja, das ist einfach toll. Gott war mit ihm. So ist das. Und er hat dann so seine Erfahrung mit dem Pharao dort in Ägypten gemacht, weil er die Frau als Schwester ausgegeben hat. Pharao fand die ganz toll, nahm die sich dann mit in seinen Palast und nahm sie sich zur Frau. Und da hat er ein Problem gehabt, weil es war ja nicht seine Frau eigentlich. Und Gott guckte sich das nicht lange mit an, er schickte dann wirklich ein paar Plagen und dem Pharao ging es wirklich schlecht, bis er dann mitbekommen hat, dass die Frau schon verheiratet war. So, was hat er gemacht? Er hat gesagt, Abraham, komm, nimm meine Frau und geh. Geh weg von mir, ich brauche das nicht. Ich will keine Plagen. Und siehe da, es ging ihm besser. Also ich versuche jetzt so ganz knapp, kurz und knapp die Biografie zusammenzuraffen von Abraham, damit ihr versteht einfach, wer er war. Der Pharao gab ihm sehr, sehr, sehr viel Vieh, Kamele, alles Mögliche, was man so für Frauen, ne, was gibt man für Frauen in Kolumbien? Kühe? Nein, nicht. Okay. Und er hat das alles mit sich genommen und ist gegangen. Auf dem Weg nach Kanaan, als er damals auszog von seinem Vater, hat er jemanden mitgenommen. Und zwar, wen? Wisst ihr das? Wer weiß es? Wen hat er mitgenommen? Außer seine Frau? Sein Neffen. Er hat sich gedacht, komm, den nehme ich mit. Da bin ich nicht ganz so alleine. Das Problem war nur, sie waren nachher so reich gewesen, dass ihre Tiere nicht mehr satt wurden. So, was mussten sie machen? Sie mussten sich trennen, um einfach noch diesen Tieren Futter zu geben. Abraham sagte, komm, such dir was aus, hier ist das ganze Land, geh, nimm dein Viehzeug und lass uns einfach getrennt leben, weil wir einfach keinen Platz haben, wir sind zu reich. Merkt ihr schon, was Gott, dass dieser Segen schon langsam anfing, in Abrahams Leben zu fließen? Ja? Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, das schon zu sehen. Lass uns ganz kurz in den 1. Mose 13 gehen, in den Vers 1. Es ist gleich auf der gleichen Seite. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, seine Frau und alles, was er hatte, und Lot, sein Neffe, mit ihm, nach dem Süden. Und Abraham war sehr reich. Definiere reich. An diesem Punkt war reich so viel, dass das Land für zwei nicht ausgereicht hat. Also sehr reich. Sehr, sehr reich. Die Geschichte geht dann so weiter, dass Lot in der Nähe von Sodom und Gomorra wohnte. Er hat dort dann auch ein Problem des Weiteren bekommen. Und zwar gab es dann dort einen Krieg und Lot wurde gefangen genommen. Abraham hört davon und er nimmt, sage und schreibe, 318 Leute, um Lot zu befreien. 318 Leute. Hast du mal auf deinen letzten Kontostand geguckt? Kriegst du 318 Leute eine Woche lang satt? Nö, also ich nicht. An dem Punkt bin ich noch nicht. Also reich heißt hier wohl doch sehr, 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 sehr reich. Weil du musst die Leute ja alle durchfüttern. Na? Also, wir sehen, wie, ja, also hier ist einer vom Zug gesprungen gerade. Nicht so schlimm, alles gut. Abraham hatte viele Leute um sich herum, die ihm dienten, die mit ihm arbeiteten, die für ihn da waren. Und mit diesen 318 Mann ging er und befreite Lot. Das gelang ihm tatsächlich natürlich auch. Warum? Weil Gott auf seiner Seite war. Na? Nachdem er dann den Sieg davongetragen hat, lasst uns lesen im 1. Mose 14, also heute gibt es zu lesen, ihr müsst mir verzeihen, im Vers 18. Er hat also den Lot befreit und nachdem das passiert war, kam Melchisedek, der König von Salem, und er brachte ihm Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten. Schon auch das ist wieder eine Predigt. Gott schickte hier Melchisedek, der mit Abraham zusammen den Sieg feierte. Das war ein König. Und er brachte Brot und Wein, woran erinnert dich das, wenn du hier mal so auf diese Seite schaust? Na? Erinnert uns schon ans Abendmahl. Das war eine Danksagung an Gott, was er getan hat, dass er ihm den Sieg geschenkt hat. Und Abrahams Reaktion darauf, er gab ihm den Zehnten. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Eigentlich wollte ich über den Zehnten predigen, aber Gott hat dann irgendwo gesagt, no, wir reden darüber. Es ist einfach faszinierend, wenn du anfängst, Gott dankbar zu sein für das, was du hast, und gibst ihm den zehnten Teil von allem, was du hast, was du bekommst, was in deinem Leben passiert. Also ich könnte da jetzt mit René zusammen extrem viele Beispiele bringen. Es ist sagenhaft, unser Leben hat sich wirklich geändert, als wir vor vielen Jahren uns wirklich entschieden haben, sehr treu da drin zu sein. Aber das ist jetzt nur ein Nebengedanke. Nachdem das alles passiert war, redete Gott wieder zu Abraham. Und lasst uns weiterlesen im 1. Mose 15. Ich lese wieder aus der Hoffnung für alle. Danach redete der Herr zu Abram in einer Vision. Hab keine Angst, Abram, ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Aber Abram entgegnete: Ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, der Eliezer aus Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den Besitz übernehmen. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm: Schau dir den Himmel an, versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Und im Vers 6, Abraham nahm dieses Versprechen ernst, er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Lasst uns das mal nochmal in der Elberfelder lesen, den Vers 6. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete ihm es als Gerechtigkeit an. Er glaubte. Ich weiß auch an der Stelle nicht, ob er sich das wirklich vorstellen konnte. Leute, stellt euch das vor, du hast keinen Sohn. Und dann kommt Gott und sagt, du wirst ganz viele Kinder haben, Kindeskinder und noch mehr und noch mehr. Manchmal, wenn ich abends so nach Hause fahre und ich sehe den Himmel und ich sehe die Sterne, muss ich automatisch an Abraham denken. Das ist sagenhaft. Wie viele Sterne? Kannst du das zählen? An einer anderen Stelle sagt er, wie der Staub der Erde. Kannst du ihn zählen? Kannst du nicht. Gott, ich glaube, dass Abraham diesen Blickwinkel überhaupt nicht haben konnte. Ging nicht. Ging gar nicht. Er hatte, glaube ich, er konnte gar nichts anderes als glauben. Weil er konnte sich das nicht vorstellen. Wie soll das gehen? Ich meine, jetzt ist eine steinalte Frau, ja? Ich meine, die ist fast 100. Also geht ja natürlicherweise nicht mehr. Aber er glaubte. Er glaubte. Nun dachte ich ja schon, er glaubte schon ganz lange. Weil ich meine, er ist ja mal ausgezogen aus seinem Vaterhaus. Er glaubte. Aber offensichtlich glaubt er hier auf eine andere Art und Weise. Wenn du dir den Vers 6 anschaust, und er glaubte dem Herrn und er, Gott, rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Offensichtlich hat Abram sich hier an dieser Stelle so ein bisschen qualifiziert. Er hat hier auf eine andere Art und Weise geglaubt. Offensichtlich ein kleines bisschen intensiver. Ich denke, dass er wirklich gesagt hat, okay, ich werde jetzt wirklich meine Zweifel über Bord werfen. Ich werde einfach meine ganze Skepsis ablegen und sagen, okay, Herr, ich werde das jetzt glauben. Kennst du so eine Situation? Also ich kenne so eine Situation in meinem Leben, wo dir eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt. Du hast es nicht in der Hand. Aber wisst ihr was? Das ist das, was uns auf ein neues Level bringt. Wenn du da durch bist, das ist etwas, was dich stärkt. Wo du dann wieder bereit bist, beim nächsten Schritt noch mehr zu glauben. Das ist eine Situation, ich liebe sowas. Ich liebe Herausforderungen. Abraham hat hier sich qualifiziert, den Segen wirklich zu empfangen, zu greifen. Ich glaube, er hat das im Glauben wirklich ergriffen. Das ist wie, als wenn du eine Verheißung hast. Wenn du eine Verheißung hast und liest und du brauchst diese Verheißung in deinem Leben, du hast eine Not und du ergreifst das so richtig intensiv, sagst, ja, ich lasse es nicht mehr los. Egal, was die Leute da sagen. Egal, ich lasse es nicht los. Und ich glaube, genau so war Abraham hier an dieser Stelle. Im Verlauf, im Vers 8, nun sollte man meinen, Abraham ist damit zufrieden, lebt sein Leben weiter. Im Vers 8 passiert Folgendes, im 1. Mose 15, und er sagte, Herr, Herr, woran soll ich denn erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Also er hat ihm gesagt, du kriegst ein großes Stück Land, du kriegst Nachkommen, ich segne dich. Woran soll ich denn das erkennen? Sind wir manchmal auch so, dass wir immer von Gott so einen kleinen Vorschuss haben wollen? Ja, dass wir so nicht die Geduld haben, wann dann endlich so unsere Gebetserhörung auf unserem Lebensweg so eintritt? Ich denke, dass es so der Punkt ist, wo wir sagen, wow, ich glaube, so sind wir auch manchmal. Na? Weil wir einfach, Geduld ist nicht so, also meine Stärke nicht. Ich weiß nicht, wie das so bei euch ist. Aber ich habe wirklich ein bisschen wenig Geduld. Ich muss immer alles schnell und gleich und sofort. Aber Gott trainiert dich. Gott trainiert dich. Er sagt zu Gott, woran erkenne ich das? Und Gott saß dann da so im Himmel, dachte sich, was mache ich denn jetzt? Hat er das gemacht? Nein. Er hatte schon längst eine Idee. Er wusste genau, wie er ihm das zeigt. Und zwar lasst uns jetzt mal in den 1. Mose 15 ab Vers 9 lesen. Gott hat nicht lange gezögert. Er sagt zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter. eine tote Taube und eine junge Taube. Und er brachte ihm all diese Dinge. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und das geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihm. Und er sprach zu Abraham, also Gott, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdling sein werden in einem Land, das ihnen nicht gehört. Er meinte damit Ägypten. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Und ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn das Maß der Schuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah. Und jetzt geht's los. Was geschah? Er hatte also diese Tiere, sollte er holen, er hat die zerteilt. Das ist für uns so ein ganz kleines bisschen ungewöhnlich. So was machen wir nicht mehr. Wir kaufen das beim Fleischer. Ne? Er sollte diese Tiere nehmen. Er sollte sie töten, teilen und einander gegenüberlegen. Warum? Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und die Finsternis eingetreten war, siehe, da kam ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, nichts anderes als Gott selbst, die zwischen diesen Stücken hindurch fuhr. Und an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Gott wollte, dass Abraham ohne jeden Zweifel wusste, dass er ihn liebte und dass er zu dem stand, was er ihm verheißen hat. Und was machte er? Er schloss einen Bund, einen Blutsbund. Das ist übrigens auch der Titel der Predigt. Einen Blutsbund. Damals, Abraham erschreckt nicht darüber, der kannte das. Das war für Abraham völlig normal. In dieser Zeit schloss man viele Bünde. Das war normal. Man besiegelte diese Bünde auch immer mit Blut. Ja. Gott wollte an dieser Stelle, dass Abraham genau wusste, ich stehe zu dem, was ich sage. Und ich stehe auch in 1000 Generationen noch dazu, was ich hier gesagt habe. Das wollte Gott. Und deswegen hat er einen Bund geschlossen, einen Blutsbund. Abraham verstand das. Das hat er kapiert. Er wusste, wenn Gott das macht, dann heißt das auch das, was er sagt. Es wird sich nie wieder ändern. Nie wieder. Zu dem Zeitpunkt oder auch danach passierte in Abrahams Leben eigentlich nicht viel. Eigentlich nichts. Außer, dass seine Frau, die Frauen sind ja immer so die, die Ideen haben, ne? Seine Frau hatte die Idee, Mensch, also irgendwie klappt das so nicht richtig mit dem Nachkommen. Sie hatte eine Magd, sie gab dem Abraham dann die Magd, also ist übrigens ab 16 hier ja die Veranstaltung jetzt hier. Sie hatte eine Magd, sie gab dem Abraham diese Magd und diese Magd gebar einen Sohn. Das war eigentlich nicht Gottes Plan. Gott wollte das so nicht, aber Sarai griff in diese ganze Geschichte ein und sie gebar diese Magd dem Ismael. Zu dem Zeitpunkt war Abraham 86. Also sein Alter schreitet immer weiter voran. Also ich könnte mir vorstellen, er war schon ein bisschen ungeduldig, ne? Ich meine, wenn wir so mal eine Woche nicht unsere Gebetserhörung kriegen, wären wir schon so ein bisschen unruhig, ne? Aber überleg mal, wie viele Jahre Abraham mit dieser Verheißung rumläuft. Von 75 bis 86 jetzt schon. Und dann hat Sarai, seine Frau, auch noch diese Idee gehabt. Ich glaube nicht, dass er so, weiß ich nicht, wie gut er einverstanden war. Okay. Aber auf jeden Fall kam Ismael. So. Als Abraham dann 99 war. Also das heißt, Abraham läuft immer weiter mit dieser Verheißung durch sein Leben. Und es passiert einfach nichts. 99 erscheint ihm der Herr wieder und der Herr erinnert ihn noch einmal an diesen Bund. Schaut mal mit mir in 1. Mose 17. Und zwar ist das eine Stelle, die wirklich eine entscheidende Bedeutung auch für uns hat, bis ins Neue Testament. Das ist das, warum Jesus sagt zu dieser Frau, sie sollte gelöst sein. Schaut mit mir in 1. Mose 17, Vers 7. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deine Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Das ist die Stelle, warum Jesus sagt, sie sollte gelöst sein. Wir gehören zu diesen Generationen nach Abraham. Du hörst damit rein. Jeder, der hier sitzt, der sich für Gott, für Christus entschieden hat, gehört hier in diesen Vers mit rein. Ein Blutsbund, das galt also nicht nur für den, der das abgeschlossen hat, wenn ich das jetzt hier mit Jeanette machen würde. Das würde für ihren Sohn gelten, das würde für ihre Enkel gelten und danach. Ich habe mit James gesprochen, weil ich wollte einfach wissen, wie das so bei Ihnen in Uganda abläuft oder in Afrika abläuft. Und er sagte mir, schade, dass er heute nicht hier ist, er sagte mir, klar, das kennen wir schon lange. Das ist völlig normal bei uns. Ein Blutsbund, völlig normal. Und sowas darf nicht gebrochen werden. Ja, danke. Turo hatte übrigens gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Ja, es ist schön, dass du das noch bestätigst. Also es ist tatsächlich so, das ist auch heute noch so. Egal, was dir passiert, du hast einen Bundespartner. Ja? Alles, was diesem Bundespartner gehört, gehört auch dir. Aus zwei Leuten werden einer. Das ist nicht wie ein Vertrag. Stell dir das bitte nicht so vor wie Arbeitsvertrag oder wie ein Kaufvertrag. Stell dir das nicht so vor. Ein Bündnis ist etwas, was du nicht wieder lösen kannst. Ein Vertrag kannst du lösen. Du kannst sagen zum Chef, okay, keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. 3 Monaten bin ich weg. Kannst du sagen. Du kannst sogar in unserer Zeit aus der Ehe aussteigen, wenn du willst. Es gibt Eheverträge. Ist nicht gerade ratsam, aber so gibt es. Dann, es gibt alle möglichen Verträge, aber hier, das ist ein Bund. Völlig anderer Stand. Und ich möchte mit euch mal etwas lesen aus einem kleinen Buch. Entschuldigung. Und zwar gab es einen Missionar Livingston und einen Herrn Stanley, die sich in Afrika doch längere Zeit aufgehalten haben. Und ich lese euch daraus mal ein kleines bisschen was vor, weil das hat mich wirklich fasziniert. Stanley hatte Livingston gesucht in Afrika, der hatte dann so einige Reisen unternommen, weil man von ihm lange nichts gehört hatte. Und als Stanley nach Afrika kam, ist er auf einen ziemlich mächtigen, unruhigen Stamm getroffen. Und ich will euch das mal ganz kurz vorlesen. Dieser Stamm war sehr kriegerisch ausgerichtet. Herr Stanley war nicht in der Lage, mit seinen Männern gegen sie zu kämpfen. Endlich fragte ihn sein Übersetzer, warum er nicht ein festes Bündnis mit ihnen eingehe. Stanley fragte ihn, was dies bedeuten würde. Und es wurde ihm gesagt, dass dabei einer des anderen Blut trinken würde. Das klingt für uns sehr merkwürdig, würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen wollen, aber das ist so. Ja? Stanley sträubte sich, an solch einem Ritual teilzunehmen, verständlicherweise, doch die Umstände verschlechterten sich, bis ihn der junge Farbige erneut fragte, warum er denn nicht den Bund mit dem Häuptling des Stammes eingehen würde. Stanley fragte, was die Ergebnisse solch eines Bündnisses wären, und der Dolmetscher antwortete, alles, was der Häuptling hat, wird dein sein. Jesus brauchst. Das fand bei Stanley Anklang und er wollte alles darüber wissen. Nach mehreren Verhandlungstagen war er bereit, diesen Bund einzugehen. Zuerst fand eine Unterredung statt, bei dem der Häuptling Stanley nach seinen Motiven und seinem Stand sowie nach seiner Fähigkeit, den Bund zu halten, befragte. Der nächste Schritt bestand darin, gegenseitige Geschenke auszutauschen. Der alte Häuptling wollte Stanleys weiße Ziege haben. Zu dieser Zeit, Stanley ging es ziemlich schlecht körperlich. Ich weiß nicht, ob er eine Laktoseintoleranz hatte oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er nur Ziegenmilch trinken können. Ja, also weiß ich nicht, wie das läuft. Auf jeden Fall war das das Wichtigste, was er hatte. Und der Häuptling wollte diese Ziege. Er musste sagen, oh, was war das denn? Na? Aber das war ein Beweis für den Häuptling, dass Stanley es tatsächlich ernst meinte. Und so gab natürlich Stanley ihm seine Ziege. Stanley dachte, der Häuptling gab ihm im Gegenzug einen 2 Meter langen Speer aus Kupfer. Stanley dachte natürlich zuerst, dass er betrogen worden wäre, doch später fand er heraus, dass sich jeder vor ihm verbeugte und sich ihm unterstellte, wo er auch immer in Afrika mit diesem Speer hinkam. Wow. Also auch etwas ganz Besonderes, was der Häuptling ihm gab. Stanley ließ einen seiner Männer aus England vortreten, dann kam der Priester mit einem Becher voll Wein nach vorne. Becher voll Wein nach vorne. Ja? Also wir sehen immer auch so ein kleines bisschen schon den Bezug zum Abendmahl. Machte am Handgelenk des jungen Schwarzen einen Einschnitt und ließ das Blut in den Becher mit Wein tropfen. Er machte am Handgelenk des jungen Engländers einen ähnlichen Einschnitt und ließ auch sein Blut in den Becher tropfen. Das heißt, die haben dann mal so ein bisschen Blut gemischt in den Wein. Dann wurde der Wein umgerührt und mit dem Blut vermischt. Der Priester händigte dem Engländer den Becher aus und dieser trank einen Teil dieses Inhalts. Dann reichte er den Becher dem Schwarzen und dieser trank den Rest. Ja, Simone verzieht auch schon das Gesicht. Also gut, das ist, James hat gesagt, okay, sie trinken nicht das Blut, sie vermischen es miteinander. Na? Also sie schneiden sich, unsere Jungs haben das, Aaron hat das auch mal gemacht, fand ich jetzt nicht so toll. sie machen Einschnitte und später, denn nachdem sie diesen Wein und mit dem Blut getrunken haben, vermischen sie das. Sie drücken ihre Arme aneinander. Dann wird Schießpulver da reingerieben, dass man es tatsächlich, wenn es verheilt ist, wieder sieht. Du hast ein Zeichen an dir. Jene beiden Männer waren nur Stellvertreter, doch sie hatten Stanley und den Häuptling, Stanleys Männer und die Krieger des Häuptlings zu einer Blutsbruderschaft, die unauflösbar war, verbunden. Der nächste Schritt dieser Zeremonie bestand darin, Bäume zu pflanzen. Warum macht man das? Als Zeichen. Sie haben ein Zeichen gesetzt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber man setzt hinterher, nachdem man diesen Blutsbund geschlossen hat, ein Zeichen. Ja. Also es ist so, dass Jesus auch ein Zeichen nach diesem Bündnis, was er mit Abraham eingegangen ist, gesetzt hat. Was war das? Weiß das einer? Was war das Zeichen des Bündnisses mit Abraham? Die Beschneidung. Bis auf den heutigen Tag. Bis heute. Lassen sich Juden am 8. Tag, nachdem sie also geboren wurden, beschneiden. Hier war es das Pflanzen der Bäume. Stunden vorher hatten Stanleys Männer ihre Ballen mit Baumwollstoff und ihre Schmuckstücke noch bewachen müssen. Doch nun konnten sie die Ballen öffnen, sie öffentlich auf den Straßen lassen und nichts wurde auseinandergebracht. Es hat sich etwas verändert, nachdem sie diesen Bund eingegangen sind. Sie haben nicht mehr gegeneinander gekämpft, sondern sie wurden jetzt beschützt. Denn jedem, der Blutsbruder Stanley bestehlen würde, drohte nun die Todesstrafe. Der alte Häuptling konnte nicht genug tun für seinen neu gefundenen Bruder. Stanley konnte die Heiligkeit dieses Ereignisses nicht verstehen und wunderte sich noch Jahre später darüber. Das ist das, glaube ich, was auch für uns so sehr merkwürdig ist. Wir kennen so etwas nicht. Das letzte Mal, wo ich davon gehört habe, war hier im Schuh des Manitou, in diesem Film. Ja, Blutsbrüderschaft. Das kennen wir nicht mehr. Also jedenfalls in unserer westlichen Welt. Wir haben also überhaupt keine Ahnung, was das für eine Tiefe hat, was das für eine Bedeutung hat. Es ist so, dass die Stärke von dem einen zu deiner Stärke wird. Wenn du etwas brauchst, dann muss der andere dir das geben. Auch andersrum. Also, es war für Stanley natürlich extrem klug, so eine Bündnisse einzugehen. Er hat sehr viele solcher Bündnisse ist ja eingegangen. Ganz einfach, weil er dann beschützt wurde von demjenigen. Er wurde nicht mehr bekämpft. Ja. Es gab aber noch einen Teil danach, der danach kam, und das ist auch ein sehr wichtiger. Sobald die beiden jungen Männer das Blut des anderen getrunken hatte, trat der Priester hervor und sprach die schrecklichsten Flüche aus, die Stanley je in seinem Leben gehört hatte. Flüche, die über ihn kommen würden, wenn er das Bündnis brechen sollte. Erinnert euch das an was? 5. Mose 28. Da gibt es nicht nur den Segen. Wenn du ein bisschen weiter liest, dann siehst du die Flüche. Dann übernahm Stanleys Übersetzer einen Teil und verkündigte Flüche über den alten König, seine Frau und seine Kinder, seinen Stamm, die über sie kommen sollte, falls sie den Bund mit Stanley brechen würden. Das ist übrigens ein wunderbares Buch. Wer noch ein bisschen mehr in den Blutsbund reingehen will, der kann dieses Buch erwerben. Das ist wirklich ganz, ganz toll, sehr aufschlussreich. Also, ein Blutsbund. Das ist das, was Gott mit Abraham hier gemacht hat. Wenn wir diese Bedeutung verstehen, wirklich diese Tiefe verstehen, verstehen wir, warum Jesus sagt, sie sollte gelöst sein. Und wir auch, weil wir gehören zur Nachkommenschaft Abrahams. Dieser Bund war unauflösbar. Dieser Bund band Abraham und seine Nachkommen unauflösbar an Gott. Also das war nicht mehr zu brechen, das ist nicht zu brechen für Gott. Gott ist diesen Bund eingegangen und er wird ihn nie brechen, solange diese Welt steht. Niemals. Und es band natürlich aber auch Abraham an Gott. Hast du einen Blutsbund mit Gott? Stehst du in diesem Bündnis mit Gott? Wir werden bald zum Abendmahl kommen und sehen, was das damit zu tun hat. Aber zurück zu Abraham. Sarah wurde schwanger, dann doch tatsächlich. Sie bringt einen Sohn zur Welt. Da war Abraham 100. Der Name, den hat er ihm gegeben, Isaak. Er wurde beschnitten als Zeichen des Bundes am 8. Tag. Und dann gehen wir mal in den Mose, 1. Mose 22. Gott stellt Abraham auf die Probe. Zu der Zeit war Isaak schon ein Teenager. Er war also doch recht groß schon. 1. Mose 22, Vers 1 und 2. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Wisst ihr, dass Gott uns manchmal prüft? Ob wir wirklich zu dem stehen, was wir mit ihm eingegangen sind? Vers 2. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Was ist das denn? Gott hat ihm verheißen, dass er zu einem großen Volk, zu einer großen Nation wird. Jetzt sagt Gott zu ihm, opfere deinen Sohn. Und ich meine, er streut noch so ein bisschen Salz in die Wunde. Er sagt, deinen einzigen. Ich meine, er hatte Ismael, oder? Ich meine, rechnen kann ich noch. Also er hatte ja Ismael auch. Aber nein, er sagt, deinen einzigen. Das ist den, der Gott wollte. Er sagte, opfere ihn. Gott stellt Abraham auf die Probe. Ich habe sehr lange über diese Geschichte nachgedacht. Ich dachte, wow, würdest du das tun? Würdest du so viel Glauben haben, dass Gott trotzdem zu seinem Wort steht, dass trotzdem die Verheißung in Erfüllung geht, obwohl du genau das machen sollst, was total entgegengesetzt steht? Ist unlogisch, oder? Ist nicht klar. Gott erklärt ihm das auch nicht. Abraham verstand das auch nicht. Aber Abraham ging. Er ging wieder. Aber er sagte zu seinem Diener, und das finde ich total cool, er sagte, sie sollten zurückbleiben, wir kommen wieder. Wie kann er denn das sagen? Versteht das jemand? Wie kann er das sagen? Er hat gewusst, Gott wird den Bund nicht brechen. Er wird diese Verheißung niemals wieder ausradieren. Die Verheißung steht, er wird zu einer großen Nation werden, er wird in ein Land ziehen, das ihm gehört. Das stand, das war für Abraham klar. Klar war aber auch für ihn, dass das irgendwie nicht aufgeht, die Rechnung, wenn er ihn jetzt umbringt. Trotzdem sagte er wieder, ich glaube, ich mach's, ich gehe. Der band ihn da auf den Opferaltar und wollte gerade da ihn schlachten. Da hält Gott ihn natürlich auf. Was hat Gott gesehen in diesem Moment? Was hat er gesehen in Abraham? Einfach Vertrauen. Wisst ihr was, ich denke, er hat wirklich geglaubt, dass er ihn aus den Toten auferwecken könnte. Abraham kannte das nicht. Es gab vorher keinen, er konnte nicht darin lesen von Totenauferweckung. Er hatte das nicht. Er wusste das nicht. Aber er glaubte das. Er dachte, okay, dann muss er ihn halt wieder aufwecken, dann mache ich ihn hier mal tot und dann muss er ihn halt aufwecken. Völlig wurscht. Ich weiß, er wird zu seinem Bund stehen. Das fasziniert mich. So will ich sein. Das ist das, so einen Glauben will ich haben. Einfach unerschütterlich. Egal, was Gott sagt, was du nicht verstehst. Weißt du, Gott sagt dir manchmal Dinge, die kapierst du nicht sofort. Weil du siehst die Kurve nicht dahinter. Du verstehst es nicht. Du weißt nicht, was Gott von dir will. Aber er will, dass du gehst. Er will, dass ich gehe. Er will, dass wir vertrauen. Und ich glaube, genau das ist das, was wir heute wirklich mitnehmen können. Weil Abraham genau das tat an dieser Stelle und diesen Glauben hatte, dass Gott eine Lösung hat, dass Gott trotzdem zu seinem Wort steht, wird der Vater des Glaubens genannt im Römer 4. Kannst du das nachlesen? Er wird Vater des Glaubens genannt. Abraham hat bewiesen, dass er alles geben würde, wie Stanley seine Ziege. Bist du bereit, alles zu geben? Wie viel halten wir zurück? Wie viele Bereiche in unserem Leben lassen wir einfach von Gott nicht diktieren? Wir sagen, das möchte ich selber bestimmen. Wie viel sind wir bereit zu geben, wenn wir dann auch zum Abendmahl nachher gehen? Gott möchte, dass wir dieses Bündnis mit ihm wirklich eingehen, dass uns bewusst ist, was das heißt. Es heißt, dass wir ihm wirklich alles geben. Unsere Kinder, unseren Ehepartner, unsere Familien, unser Geld, unsere Zeit, alles. Und nicht nur 99%. Ein Bündnis verändert dich. Bündnisse verändern dich immer. Ein Ehebündnis, das verändert dich. Richtig? Das verändert dich. Kann sich jemand an David erinnern, als er gegenüber Goliath stand? Der war nicht alt, ich glaube, er war Teenager. Ne? Aber er wusste, dieser unbeschnittene Philister, der soll Gott verhöhnen. Nein, das lasse ich nicht zu. David war sich dieses Bündnisses bewusst. Er wusste haargenau, er nennt ihn unbeschnitten. Das heißt, er hatte nicht dieses Zeichen des Bündnisses an sich. Mia hat mir das erzählt. Ihr habt das letztens in der Kinderstunde gehabt, ne? 5 Steine? Wir durften nur 5 Steine nehmen, hat sie gesagt. Ich sage, cool. Biblisch, sehr gut. Sehr schön. Sie hatten das gerade in der Kinderstunde. Das war sehr, sehr nachhaltig für sie. Mhm. David und Goliath. David war das so total klar. Ich kann den besiegen. Warum? Weil Gottes Stärke, Gottes Waffen, Gottes Macht hinter mir stehen. Halleluja. Leute, und das ist das, was wir heute auch haben. Wenn du da rausgehst und die Leute sind gegen dich, meine Güte, was ist doch egal. Gott ist da. Gott ist da. Er hat da seine, meine Güte, er hat, du hast seine Kraft, du hast seine Autorität, du hast seine Fähigkeit. Halleluja. Was für ein, Dankeschön, was für ein, ja, das, wenn uns das bewusst wird. Du gehst viel aufrechter. Du bist nicht der kleine Wurm. Du bist nicht das Ende des Schwanzes. Steht drin, du kannst es lesen. Bist du nicht. Ganz im Gegenteil. Mit Gott bist du alles. Mit ihm. Wenn du ein Bündnis hast, wenn du bereit bist, alles ihm zu geben. Und wenn er jederzeit dich aufwecken kann in der Nacht und sagt, Julian, jetzt gehst du nach Dänemark. Beispiel. Versteht ihr? Wir sollten jederzeit bereit sein, von Gott zu hören. Und dann nicht nur zu hören, sondern auch zu gehen. Zu gehen. Zu gehen. Ja, unsere Lieben hier. Zu gehen nach Deutschland. Wow. So, ein Bund, ein Blutsbund. Sie sollte gelöst sein, sagt Jesus. Es ist ihr Recht. Warum ist es ihr Recht? Es macht einen Unterschied, wenn du einen Blutsbund mit Gott hast. Zumindest sollte man das sehen in deinem Leben. Wenn es einen neuen Job gibt, warum sollst du denn den nicht kriegen in deiner Firma? Zufriedenheit, Glück, Ruhe in den ganzen Stürmen des Alltags, Schutz. Leute, ich könnte euch Sachen erzählen, die ich erlebt habe auf der Straße, wo ich sage, wow, Gott, wie hast du mich hier wieder durchgebracht? Schutz. Du hast, das ist anders bei dir. Bei dir laufen die Dinge einfach anders. Und die Leute sehen das. Die sehen es. Und er fragt mich ja, warum sind sie so fröhlich? Ich sage, aber das kann ich nicht von mir. Also normalerweise steigst du aus und bist dann erstmal sauer aus dem Auto, ne? Ich konnte das gar nicht, das ging überhaupt nicht. Das war toll. Ich dachte, wow, genau so muss das laufen. Es macht einen Unterschied. Sei dir dessen bewusst. Sei dir dessen bewusst. In puncto Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, Ehe, Elternschaft, alles, alles. Du hast seine Weisheit. Du hast seine Autorität. Du weißt, bei mir läuft's anders. Ich habe einen Bund mit Gott. Jesus hat diesen Bund bestärkt, als er ans Kreuz ging. Trotzdem kannst du das nicht isoliert sehen. Es geht auf Abraham zurück. Abraham war bereit, seinen Sohn zu geben. Gott war bereit, seinen Sohn für Abraham zu geben. Und als Nachkommen auch für uns. Also das hat, dieser Faden, der spinnt sich durch die ganze Bibel. Wir sind natürlich nicht mehr beschnitten, so wie das die Juden machen. Im Neuen Testament nennt Jesus das die Beschneidung des Herzens. Das heißt, wenn du neu geboren bist, von neuem geboren bist, du hast ein neues Herz. Du bist beschnitten am Herz. Du bist gesegnet durch den Segen Abrahams in allem, was du dir vorstellen kannst. Gesundheit, Heilung, alles, was ich schon genannt habe. Jede dämonische, teuflische Macht, alles. Alles, was gegen dich jemals ankommen will, hier auf dieser Erde, das wurde auf Jesus gelegt, als er ans Kreuz ging. Alles. Alle Sünden, alle Krankheit, alle Armut, alles hat er für dich getragen. Alles. Ist erledigt. Du brauchst nichts mehr machen. Nur dieses Bündnis eingehen. Wir reden so viel in dieser Gemeinde von Beziehung. Aber wisst ihr, es ist eine Bündnisbeziehung. Das ist nicht einfach nur eine Beziehung, die ich jetzt zu Simone habe oder zu dir oder so. Das ist was völlig anderes. Das ist eine Bündnisbeziehung. Völlig anderer Stand. Aus zwei wären eins. Jesus hat sein Blut vergossen. Er hat uns den Weg frei gemacht, damit wir diese Bündnisbeziehung haben können. In Epheser 6, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, da gibt Jesus, doch, ich schlag's auf. Ich beeil mich, ich bin gleich fertig. Epheser 6, wer weiß, was da steht? Okay, die Waffenrüstung Gottes. Lass uns ganz kurz noch das lesen. Ab Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Gott wird nicht mehr das machen. Er hat dir alles gegeben. Du hast eine komplette Waffenrüstung. Du bist ausgerüstet. Er steht hinter dir mit seiner Macht, mit seiner Stärke. Du hast diese Waffenrüstung und dann können wir rausgehen. Und Leute, glaub nicht, dass dem Satan das gefällt, wenn du das verstehst. Glaub das nicht. Der wird alles daran setzen, dass du genau das wieder verlierst. Dieses Erkenntnis, dieses Bewusstsein von einem Bündnis mit Gott. Das heißt, Satan wird dann schon auch mal so ein bisschen gegen dich schießen. Aber du hast eine Waffenrüstung. Du kannst die feurigen Pfeile Satans abwehren. Du kannst es abwehren. Völlig egal. Er ist entmachtet. Er ist unter deinen Füßen. Halleluja. Leute, seid doch mal ein kleines bisschen begeistert. Ne? Okay. So, kommen wir zum Abendmahl. Und das ist das Letzte, was ich mit euch teilen möchte. 1. Korinther 11. Gehen wir noch einmal kurz dorthin. In den Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Eben auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund. Jesus hat den Bund erneuert. Der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Unwürdig heißt für mich hier im Nicht-Verstehen, was das Bündnis mit Gott bedeutet. Wenn du das heute nimmst, sei dir bewusst, dass du ein Bündnis mit Gott hast. Unauflösbar. für alle Ewigkeiten, für deine Kinder, für deine Nachkommen und so weiter. Unauflösbar. Seine Kraft und Stärke wird zu deiner Kraft, zu deiner Stärke. Seine Erlösung, sein Heil, seine Sündenvergebung, alles gehört dir. Sei bereit, auch ihm alles zu geben. Okay? Bevor wir das Abendmahl nehmen, will ich mit euch noch ganz kurz ein Lied singen. Die Älteren unter uns, die kennen das wahrscheinlich noch ganz einfach. Lass uns einfach uns so ein bisschen vorbereiten jetzt, um in dieses Abendmahl wirklich zu gehen. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, lasst uns aufstehen. Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blute des Heilands allein. Es ist Sieg, Sieg, wunderbarer Sieg in dem Blut, in dem Blut. Es ist Sieg, Sieg, wunderbarer Sieg in dem Blute des Heilands allein. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blute des Heilands allein.